DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir diese Themen für Sie. Tuberkulose ist in Südafrika noch immer eine tödliche Krankheit, die bekämpft werden muss. Hilfe kommt aus Deutschland. Universelle Grippeimpfung, ein Pieks gegen verschiedene Viren und Impfstoffe ohne Chemikalien. Bei uns kann man mit HIV mittlerweile gut leben, denn wir haben Zugang zu den richtigen Medikamenten, zu sogenannten antiretroviralen Medikamenten. Ganz anders sieht das in Südafrika aus. Und viele Menschen, die sich dort mit HIV infiziert haben, erkranken häufig auch an Tuberkulose. Aber wie viele Menschen sind mit dem Bakterium infiziert? Um das herauszukriegen, fahren Ärzte mit mobilen Kliniken und Röntgengeräten durchs Land und röntgen zurzeit so viele Menschen wie möglich. Aber die Bilder müssen natürlich auch ausgewertet werden und dazu fehlen die Ärzte. Ein deutsches Forscherteam versucht zu helfen mit einem cleveren Computerprogramm. Mehr dazu von Jutta Schwenksbier.
So women in the 35 to 45 year old age group.
60% der Frauen im Alter zwischen 35 und 45 haben HIV. 60%. Was das bedeutet, sprengt wirklich unsere Vorstellungskraft.
AIDS und Tuberkulose, das sind die beiden großen Epidemien in Südafrika, sagt die Ärztin Emily Wong. Die größte Herausforderung sei derzeit, die Neuinfektion der nächsten Generation zu verhindern. Wong ist Spezialistin für Infektionskrankheiten am Afrikanischen Institut für Gesundheitsforschung in Durban.
Now our young people.
Unsere Jugend ist dem großen Risiko ausgesetzt, sich mit HIV oder Tuberkulose anzustecken. Das gilt besonders für junge Frauen.
In Südafrika ist die Hälfte der Bevölkerung jünger als 15 Jahre. In der Provinz KwaZulu-Natal wird deshalb zum ersten Mal die Gesundheit der rund 120.000 Menschen in den überwiegend ländlichen Gebieten umfassend untersucht. Emily Wong leitet diese Studie.
In fact, for many people, this is the first chest X-ray that they've ever had in their entire life.
Für viele Menschen ist es das erste Lungenröntgenbild in ihrem Leben. Bei unserer Bevölkerung haben wir eine der höchsten Raten von Tuberkulose in der Welt festgestellt. Trotzdem haben unsere Krankenhäuser keine Röntgengeräte. Mit unseren mobilen Kliniken können wir solche Röntgenbilder zum ersten Mal machen.
Now we're coming with a chest X-ray machine.
Weil es in Südafrika aber nicht genug Ärzte gibt, um hunderttausende Röntgenbilder nach Anzeichen von Tuberkulose zu analysieren, hat das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam seine Hilfe angeboten. Christoph Lippert leitet dort den Lehrstuhl für digitale Gesundheit und maschinelles Lernen. Schon jetzt gibt es Computermodelle, die Anzeichen von Tuberkulose in Röntgenbildern erkennen, sagt er.
Was wir sehen, ist, dass es viele Leute gibt, die jetzt keine aktive Tuberkulose haben, sondern irgendwann mal in ihrem Leben eine Tuberkulose hatten. Dadurch haben die Zeichen eben von Narben in der Lunge, die wir auf den Bildern sehen. Deswegen werden Leute, die quasi heute auch gesund sind, dort fehlklassifiziert.
Die bislang in Europa entwickelten Algorithmen können noch nicht unterscheiden zwischen akut kranken und bereits geheilten Patienten. Als Teil ihrer Doktorarbeit am Hasso-Plattner-Institut will Jana Fehr deshalb einen neuen, auf südafrikanische Tuberkulosebilder abgestimmten Algorithmus entwickeln.
Das ist in dem Feld von Supervised Learning, dass man Bilder reingibt, wo man dann auch wirklich dem Algorithmus sagt, das ist ein Krankheitsbild, das ist ein gesundes Bild. Und dann eben lernt der Algorithmus anhand dessen, die Krankheitsbilder von den gesunden Bildern zu unterscheiden.
Dafür müssen die Röntgenbilder der akut Erkrankten zunächst von Experten markiert werden. Irgendwann soll das Programm selbstständig die Anzeichen der unterschiedlichen TB-Narbenformen in den Lungen von Kranken und Geheilten unterscheiden können. Das ist hochkomplex, erläutert Emily Wong. Selbst menschlichen Spezialisten fällt die Entscheidung oft schwer.
Wir wissen, dass HIV sich auch auf die Tuberkuloseerkrankung auswirkt. Die Lungenröntgenbilder sehen ganz anders aus bei Menschen, die beide Krankheiten haben. Bei unserem Gesundheitsscreening bekommen wir also Röntgenbilder, die einzigartig sind. Jana hat sich schon mit unserem Radiologen ausgetauscht. Er hat eine Wette darauf abgeschlossen, dass ihr Algorithmus niemals so gut wird wie er selbst. Wir freuen uns auf den Wettbewerb. Wir haben einfach nicht genug Radiologen wie ihn, um unseren Bedarf zu decken.
to serve the need that we have.
Es wird ungefähr 6 Monate dauern, schätzt Professor Christoph Lippert, bis der vom HPI entwickelte Algorithmus einsatzfähig ist, wenn alles gut geht. Auch dann aber wird er Ärzte vorerst nicht vollständig ersetzen können. Zunächst soll das Computermodell vor allem eine Vorauswahl treffen. Die betroffenen Patientinnen und Patienten werden dann von den mobilen Kliniken weiter untersucht und sofern nötig gegen Tuberkulose behandelt.
Gegen Tuberkulose gibt es noch keine Impfung. Gegen Grippe schon. Sie hat nichts mit einer Erkältung zu tun. Die Grippe kann gefährlich werden. Im vergangenen Jahr gab es allein in Deutschland etwa 1500 Menschen, die durch die Influenza verstorben sind. Besonders gefährlich ist Grippe für diejenigen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Und immer wieder gibt es Aufrufe, sich impfen zu lassen. Ein Appell, der sich gerade auch an Ältere wendet. Das große Problem mit der Grippeimpfung: Das Virus wandelt sich sehr schnell und existiert in verschiedenen Stämmen. Das heißt, jedes Jahr muss ein neuer Impfstoff hergestellt werden und es ist meist nie so ganz klar, wie der wirkt. Wissenschaftler sind auf der Suche nach einem Allround-Talent, nach einem Impfstoff, der sämtliche Grippeviren außer Gefecht setzt. Forscher in den USA haben vor kurzem erste Erfolge präsentiert, wie Jeanne Reubner berichtet.
In den USA spüren die Forscher den Druck. Im vergangenen Winter hat eine Grippewelle das Land erfasst. Die Impfung schlug bei vielen Menschen nicht so recht an, sagt der Immunologe Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Allergie- und Infektionskrankheiten.
Ein regelrechter Weckruf für uns war die letzte Grippesaison. 80.000 Menschen sind gestorben und fast 1 Million musste ins Krankenhaus.
So eine Grippewelle darf nicht mehr passieren, mahnt Nancy Messonnier. Sie ist bei den Gesundheitsbehörden CDC zuständig für Infektionskrankheiten.
Wir freuen uns alle auf den Tag, an dem es einen Universalimpfstoff gibt, um die wiederkehrenden Grippewellen zu bekämpfen.
Ein Universalimpfstoff ist seit Jahren der Traum der Virologen. Er ist dringend nötig, mahnt auch Fauci, denn die derzeitigen Impfstoffe funktionieren nur bedingt.
Wir haben Probleme mit der Wirksamkeit. Sie beträgt im besten Fall 60%, im schlechtesten nur 10%. Das heißt, die Wirkstoffe schützen nur jeden 10. Geimpften. Außerdem kostet es viel Geld, jedes Jahr Impfstoffe zu entwickeln, die wir dann lagern müssen.
Das Grippevirus ähnelt einer Kugel, auf deren Oberfläche kleine Eiweißspitzen hervorstehen. Die sogenannten Hämagglutinin-Proteine, kurz H, beziehungsweise die Neuraminidase-Proteine, kurz N. Sie bestimmen, um welchen Subtyp des Virus es sich handelt, zum Beispiel eben um H1N1. Die Proteine bestehen aus einem Stiel und einem Kopf. Mit Hilfe dieser Köpfe dockt das Virus an die menschlichen Zellen an. Fatalerweise sind es die Köpfe, die sich immer wieder ändern und die Bekämpfung erschweren. Die Forscher sprechen von einem Moving Target, einem Ziel, das sich ständig bewegt. Deswegen setzen Experten auf eine andere Strategie, die nicht auf die Köpfe, sondern auf den Stiel der Proteine zielt.
Der Trick besteht darin, das Immunsystem des Körpers dazu zu bringen, auf einen Teil des Virus zu reagieren, auf den es bisher nicht gut reagiert. Wir zielen auf die Teile des Erregers, die sich nicht von Jahr zu Jahr ändern. Und da gibt es gute Forschung und wir kommen dem Ziel immer näher.
Wenn es gelingt, das Virus über den Stiel der Oberflächenproteine anzugreifen, wäre das ein mögliches Rezept für einen universellen Grippeimpfstoff.
Besonders vielversprechend ist es, den Stiel zu nehmen und auf ein Nanoteilchen zu setzen, von dem mehrere Dutzend Moleküle herausragen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Cocktail aus den Bestandteilen verschiedener Erregerstämme herzustellen, um eine Immunantwort des Körpers hervorzurufen. Ein spezieller Cocktail hat sich schon in Tierversuchen bewährt. Seit einigen Monaten laufen zusammen mit der Firma BioNTech klinische Studien.
Das Rezept scheint zu funktionieren. Die Firma BioNTech zum Beispiel nimmt 9 Biopeptide und erzeugt so eine Immunantwort.
Allerdings wird es etliche Jahre dauern, bis klar ist, ob man mit den Universalimpfstoffen auf dem richtigen Weg ist. Gesundheitsexpertin Nancy Messonnier warnt vor zu hohen Erwartungen. In den kommenden Jahren müsse man auf jeden Fall weiterhin daran arbeiten, die bestehenden Impfstoffe zu verbessern. Denn damit rettet man auch Menschenleben.
Immer wieder kommen neue Impfstoffe auf den Markt. Sie sind sicher, sagen die einen, aber sie enthalten Spuren von schädlichen Chemikalien, wie zum Beispiel Formaldehyd, sagen die anderen. Und es wird natürlich auch schon intensiv daran geforscht, Impfstoffe ganz ohne Chemikalien herzustellen. Eine große Herausforderung. Ein Beitrag von Helmut Nordwig.
Wenn Forscher aus Viren einen Impfstoff herstellen, dann müssen sie die Erreger erst einmal außer Gefecht setzen. Mit der Chemikalie Formaldehyd machen sie die Viren inaktiv. Das will Sebastian Ulbert vom Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig ändern.
Diese Technik existiert schon seit 70 Jahren, ist eigentlich weitestgehend unverändert. Es ist eine recht sichere Technik, die Viren eben abzutöten. Allerdings ist eben Formaldehyd eine Chemikalie, die sehr giftig ist und die eben auch noch immer im Impfstoff dann quasi vorhanden ist.
Das aber nur in sehr geringen Mengen. Höchstens 0,02% Formaldehyd dürfen in einem Impfstoff enthalten sein, so ist es vorgeschrieben. Und Zulassungsbehörden überprüfen bei jeder einzelnen Charge, dass dieser Wert eingehalten wird.
Die Menge der Chemikalien, die dann in den Impfstoffen noch verbleibt, ist ungefährlich. Allerdings viele Menschen, die sich eben nicht impfen lassen, benutzen das eben doch immer als Argument, dass sie sagen, gut, die Chemikalien sind noch in Spuren eben im Impfstoff vorhanden. Und das ist ein Argument, was man auch nicht wirklich wegdiskutieren kann. Das ist in der Tat der Fall.
Außerdem verweist Sebastian Ulbert auf die giftigen Abfälle, die bei der Impfstoffproduktion entstehen. Hinzu kommt, so sagt er, dass die Chemikalien die Struktur der Krankheitserreger verändern, sodass der Impfstoff mitunter nicht mehr so gut wirkt. Allerdings wird er auch nicht zugelassen, wenn die Wirkung zu schwach ist. Trotzdem sind all das nach Meinung von Sebastian Ulbert gute Argumente dafür, ein ganz anderes Herstellungsverfahren zu entwickeln. In seiner Arbeitsgruppe setzen Wissenschaftler statt Chemikalien deshalb Elektronenstrahlen ein.
Die Erzeugung der Elektronenstrahlung ist eigentlich relativ einfach. Das funktioniert in der Regel eigentlich wie bei einem Fernseher. Man hat also eine Strahlenquelle und dann, wenn man angeschaltet hat, beginnen eben diese Strahlen auszutreten aus der Strahlenquelle. Und wir führen eben unsere virushaltige Flüssigkeit durch diese Strahlenquelle hindurch, sodass sie eben vollständig durchstrahlt wird.
Dabei zerstören die Strahlen das Erbgut der Viren, sodass sie für Menschen ungefährlich sind. Die äußere Hülle der Erreger bleibt dagegen intakt und darauf kommt es an, denn die sieht unser Immunsystem und reagiert darauf. Die Elektronenstrahlen wirken dabei nur über eine kurze Entfernung. Deshalb haben die Forschenden ein Verfahren entwickelt, bei dem die virushaltige Flüssigkeit als hauchdünner Film über eine Rolle verteilt und diese vor der Strahlenquelle vorbeigeführt wird. Chemikalien sind dabei nicht nötig. Versuche mit Mäusen haben gezeigt, dass ein solcher Impfstoff genauso gut wirkt wie ein herkömmlich produzierter. Klingt also nach einem idealen Ansatz, aber andere Fachleute sind zurückhaltend. Susanne Stöcker zum Beispiel, sie ist Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts, das Impfstoffe überprüft.
Was die jetzt untersucht haben, ist sicherlich ein netter Ansatz, damit Bestrahlung was zu machen. Aber sie sagen selbst, dass frühestens in 2 bis 4 Jahren erste klinische Prüfungen stattfinden könnten. Das heißt, bis dahin müssen die einen Industriepartner gefunden haben und sie müssen so deutliche Daten vorgelegt haben, die über reine erste Versuche an Mäusen rausgehen, dass sie tatsächlich jemanden dafür interessieren können, der sagt, okay, wir stellen unsere Impfstoffproduktion um.
Dafür sind die Daten bis jetzt zu spärlich. Aber es geht wohl nicht in erster Linie darum, bestehende Verfahren zu ersetzen. Interessant wird die Methode bei Viren, gegen die es bislang keinen Impfstoff gibt, weil sich ihre gesamte Struktur durch die Chemikalienbehandlung verändert, zum Beispiel beim Erkältungsvirus RSV.
Da gibt es tatsächlich nichts, da kann das interessant werden, aber es klingt halt für mich ein bisschen so, als würden Sie sagen, gegen Influenza, gegen Tetanus und alles, wo zum Beispiel Reste von Formaldehyd drin sind, das können wir zukünftig damit lösen und das ist nicht ganz so einfach.
Trotzdem soll die Industrie Interesse haben, auch wenn der Fraunhofer-Forscher keinen Namen nennt. Es bleibt also abzuwarten, ob in Zukunft einzelne Impfstoffe ganz ohne Chemikalien hergestellt werden.
Da Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum, oder besuchen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.